Hallo Gemeinde Langenfeld, so. Schön, dass ihr mit hier seid. Ich begrüße auch Sie ganz herzlich im Internet. Schön, wenn Sie uns heute zuschauen. Ich möchte am Anfang meiner Predigt gerne noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mit uns heute hier bist. Ich danke dir für die Zeit, die wir haben dürfen. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist oder der im Internet zuschaut. Danke dir, dass du zu uns reden möchtest, zu unseren Herzen, und ich möchte dich bitten um offene Herzen. Amen. Ja, das ist ja mein erstes Mal hier bei euch und ich freue mich sehr, dass ich heute das Wort bringen darf. Ich möchte ganz gerne mit einer praktischen Sache starten, denn ich denke, wenn man so praktisch in ein Thema hineinkommt, dann nimmt man das vielleicht nochmal ganz anders wahr. Und zwar habe ich euch zwei Sachen mitgebracht. Einmal ein 10-Euro-Schein. Und einmal ein Euro-Stück. Für das Euro-Stück habe ich jetzt eine ganze Woche lang gebetet, jeden Tag. Und zwar möchte ich beide Sachen gleich verschenken, dass das Euro-Stück in den Händen desjenigen oder derjenigen 30, 60 und 100-fach Frucht bringt. Und das andere ist das Zehnfache an Wert, nämlich ein 10-Euro-Schein. Ihr dürft euch jetzt entscheiden, ihr dürft euch nur für entweder das Euro-Stück entscheiden oder den 10-Euro-Schein. Ich möchte beides heute gerne loswerden. Also, wer möchte das Euro-Stück haben? Die erste Meldung zählt. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt habe ich noch einen 10-Euro-Schein. Wer möchte den 10-Euro-Schein? Bitte schön. Warum habe ich dieses Beispiel gewählt? Also ich bin nicht heute hier, um nur Geld verschenken zu wollen, sondern es soll als Einstieg gelten für mein Thema. Welche Sicht haben wir auf Dinge? Welche Perspektive haben wir auf Dinge? Und zwar heißt mein Thema heute Leben für die Ewigkeit. Das ist genau, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist ja unsere Reihe, die wir gerade haben. Mein Thema oder mein Untertitel ist heute Leben für die Ewigkeit. Also dieses Beispiel, was ich gerade gegeben habe mit dem Euro-Stück und dem 10-Euro-Schein, für was entscheidet man sich? Welche Sicht hat man auf Dinge? Das, was in der Bibel zum Beispiel darüber steht, ist, so ein Sprichwort ist, an Gottes Segen ist alles gelegen. Wenn man zum Beispiel sich das Leben von Jakob anschaut, dann ist ja so, dass er dem Segen hinterherjagt. In der Bibel steht, er hat mit Gott und den Menschen gekämpft, um den Segen Gottes zu erlangen. Das heißt, worauf kommt es an? Ist jetzt das 1-Euro-Stück, was vielleicht viel Wert hinterherbringt, denn es ist gesegnet, oder sind es dann doch die 10 Euro, die am Ende mehr wert sind? Das so als Gedankeneinstieg in mein Thema. Ich möchte mit euch heute einen Vers genauer betrachten. Ein Vers, der steht in Römer 12, Vers 2. Ich habe diesen Vers in 4 Abschnitte gegliedert. So, das heißt, wir werden uns den Satz in 4 Teilen betrachten. Und ich werde immer versuchen, dazu noch einzelne Verse oder Alltagsbeispiele euch mitzugeben. Das ist heute so der Rahmen dieser Predigt. Also, es geht bei dem ersten geht es darum, vielleicht einmal. Bei dem ersten Versteil geht es darum, okay, ich lese ihn einfach mal so vor, vielleicht. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, heißt der erste Versteil. Was bedeutet also, uns nicht nach den Maßstäben dieser Welt zu richten? Ich habe über diesen Versteil länger darüber nachgedacht. Ich möchte euch ein paar Beispiele nehmen, was so dieses Denken dieser Welt ist. Zum Beispiel eine Redewendung, die jeder von uns wahrscheinlich kennt: Jeder ist sich selbst der Nächste. Das ist so eine ganz gängige Wendung. Die Bibel sagt was ganz anderes. Die Bibel sagt, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Und am barmherzigen Samariter, an dem Beispiel, wird deutlich, dass wir, wer unser Nächster ist und dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Das heißt, wir sind nicht selbst der Nächste, sondern wir sollen unseren Nächsten lieben. Wir haben jetzt auch die Folie. Also, ich habe noch drei andere Übersetzungen noch mit reingesetzt, und zwar aus der Elberfelder. Und ihr seid nicht gleichförmig dieser Welt, heißt es dort. und der Schlachter und passt euch nicht diesem Weltlauf an und aus dem neues Leben. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Also das Verhalten und die Gewohnheiten dieser Welt. Ich möchte euch noch ein paar weitere Beispiele nennen. Zum Beispiel, wie du mir, so ich dir. Das kennt man ganz oft, kommt ganz oft vor. Die Bibel sagt, nee, nicht wie du mir, so ich dir, sondern wenn dir jemand etwas Schlechtes getan hat, dann vergib ihm. Und zwar sollen wir ganz oft vergeben, 7 mal 70 Mal sollen wir unserem Nächsten vergeben. Noch ein paar mehr Beispiele. Ihr kennt vielleicht das aus der Werbung, mein Haus, mein Auto, meine Yacht oder wie auch immer es da heißt, mein. Das heißt also, wenn du Besitz und wenn du Reichtum vorweisen kannst, wenn du was hast, dann bist du wer. Das vermittelt uns oft die Welt um uns herum. Wenn du was hast, dann bist du wer. Die Bibel sagt, es ist ganz anders. Die Bibel sagt, dass sogar Besitz manchmal hinderlich sein kann, um in das Reich Gottes zu kommen. Die Bibel sagt, es zählt nicht, was du hast, sondern es zählt, was du bist und was ich in dich hineingelegt habe. Die Welt vermittelt uns verschiedene Schönheitsideale, zum Beispiel bei Topmodel. Das kennen vielleicht einige von euch, oder es gibt genug andere Sendungen, wenn man sich so die Medien anschaut und so weiter, dann gibt es so verschiedene Schönheitsideale und viele eifern diesen Schönheitsidealen hinterher und wollen genauso sein. Die Bibel sagt was ganz anderes. Die Bibel vermittelt uns einen Wert unabhängig davon. Die Bibel sagt, ich habe dich genauso gemacht, wie du bist und so habe ich dich von Herzen lieb. Dann auch heutzutage das Bild von Partnerschaft. Das Bild von Partnerschaft ist oft so, dass es heißt, wechselnde Partnerschaften, wechselnde Beziehungen, wie schnelllebig diese Gesellschaft ist und auch Partnerschaften oft in die Brüche gehen. Die Bibel sagt auch uns dazu was ganz anderes. Also wenn ich mir den Anspruch anschaue, den die Bibel da nennt, dass Männer ihre Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde, solche Dinge, und dass dort drin steht, so lange, bis der Tod uns scheidet, dieses Versprechen, was man sich ja eigentlich vor Gott gibt, das sind ganz andere Werte, die Gott uns in dem Moment vermittelt. Ich möchte in dem Zusammenhang, um nochmal auf die Maßstäbe einzugehen, noch 2 andere Verse mit euch betrachten. Und zwar einmal Galater 1, Vers 10 und Kolosser 3, Vers 2. Okay. In Galater 1, Vers 10 steht: Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich doch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Also, das Menschengefallen steht im Gegensatz dazu, Gott zu gefallen. Wenn wir versuchen, es Menschen recht zu machen in unserem Leben, den Menschen um uns herum, dann werden wir an manchen Punkten zwangsweise dahin kommen, dass wir Gott nicht gefallen können, wenn wir versuchen, Menschen recht zu machen. Und in Kolosser 3, Vers 2 steht nochmal, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Das ist natürlich so ein gewisser Spagat zwischen dem, was im Himmel ist, was für die Ewigkeit zählt, Leben für die Ewigkeit, und das, was wir tagtäglich an Maßstäben, an Umwelt um uns herum haben, was uns tagtäglich umgibt. Der Vers geht weiter, und zwar möchte ich mit euch den 2. Teil lesen. In Römer 12, Vers 2, da steht, also zuerst, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Die Beispiele darunter zeigen nochmal, dass es ein paar andere Übersetzungen, die nochmal ein paar andere Schwerpunkte bringen, dass wir in unserem Sinn verändert werden sollen, dass wir in unserem Denken, in unserem Wollen verändert werden sollen. In welcher Weise sollen wir nun denken? In welcher Weise soll diese Veränderung passieren? Ich habe für euch ein lustiges Beispiel mitgebracht, was mir so dazu eingefallen ist in den Tagen, wo ich gemerkt habe, da musste sich mein Denken noch ganz deutlich verändern. Ein Beispiel aus meiner Kindheit. Ich war im Kindergarten ein ziemlicher Rowdy, muss ich sagen. Und es gibt da so eine Geschichte, die weiß ich zum Glück nicht mehr aus meiner Erinnerung, sondern nur noch aus Erzählung, aber ich stelle sie mir so vor. Also ich war in meiner Kindergartengruppe, habe mich umgeschaut, bin in die Nachbargruppe gelaufen und dort hatte ein Kind Geburtstag. Ich habe mir die ganzen Smarties vom Kuchen runtergenommen und gegessen und bin schnell wieder abgehauen. Das ist so eine Geschichte, die ich zum Glück nicht mehr aus meiner Erinnerung weiß, sondern nur noch aus Erzählungen. Aber das zeigt mir, dass ich damals ein Denken hatte, was sagte, du kannst alles nehmen, alles haben, du kannst alles besitzen, nimm dir einfach das, was du möchtest. Heutzutage hat zum Glück bis heute ein Denkprozess stattgefunden und das ist nun nicht mehr so. Aber es gibt noch genug Beispiele in meinem Alltag und wahrscheinlich auch in eurem Alltag, wo wir so ein Denken haben, wo wir ein anderes Denken benötigen. Wo nicht das ist, was wir von uns heraus denken und wollen, das ist, was auch Gott über die Dinge denkt. Paulus bringt in dem Zusammenhang einen Vers. Es ist wichtig, dass wir auf das, was wir schauen, das Sichtbare in der Welt, was wir in der Welt haben, dass unser Denken verändert wird. Und zum Beispiel zu Hause versuche ich mich immer wieder neu auf die Dinge, die Gott mir persönlich zugesagt hat, seine Verheißungen, die in seinem Wort stehen, und auch Dinge, die er mir persönlich in mein Leben hineingesprochen hat, dass ich immer wieder auf diese Dinge schaue und diese Dinge durchlese, weil sie mein Denken verändern. Paulus hat in Philipper 3, Vers 8 und 9, hat er eine Sache gesagt, die sehr beachtlich ist. Und zwar heißt es dort mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist so etwas unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was ich früher gewinnt zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Paulus sagt also, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, nachdem ich zu Jesus gefunden habe, das ist mein größter Gewinn, das ist mein Schatz. Und alles, was ich vorher kannte, wenn man jetzt so überlegt, was einem selber wichtig ist in seinem Alltag, in seinem Umfeld, alles, was ich vorher kannte, erachte ich nun als Müll. Das ist eine ziemlich starke Aussage, die uns herausfordert. Ich möchte mit euch weitergehen in diesem Vers. In dem dritten Teil heißt es dann, und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Es geht also darum, zu prüfen, zu beurteilen, zu wissen, was Gottes Wille ist. Ich habe mich dann gefragt, wie können wir von einer Sache, von einer Handlung, von einem Verhalten, wie können wir nachdenken und wie können wir letztendlich beurteilen, ob etwas Gottes Wille ist? Wie können wir das herausfinden? Jesus trifft dazu einige wichtige Aussagen und zeigt uns nochmal, dass an Gottes Willen alles gelegen ist. Er sagt nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird ins Himmelreich kommen, sondern wer den Willen des Vaters, wer den Willen Gottes tut. Oder an einer anderen Stelle sagt er, wer den Willen Gottes tut, wer den Willen des Vaters tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Es bedeutet also, dass Jesus schon immer darauf hingewiesen hat, es geht darum, Gottes Willen zu tun. Aber was ist denn Gottes Wille? Also, was ist das, was Gott möchte? Ich habe dazu zwei Verse. Gottes allgemeiner Wille ist erstmal, dass alle Menschen gerettet werden. Aber zwei andere Verse zeigen uns noch aus 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 15 bis 18, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt Dank in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus für euch. In der Bibel finden wir immer an verschiedenen Punkten, Ecken und Enden, das, was Gottes Wille ist. Das waren jetzt Beispiele dafür, was Gottes Wille ist. Gottes Wille ist, dass jeder Mensch Gott kennenlernt, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, eine Beziehung mit ihm zu leben. Das ist das Wichtigste. Und es ist wichtig, dass es nicht nur dabei bleibt, sondern dass es in 1. Petrus 2, Vers 15, dass es dazu kommt, dass wir auch richtig handeln. Denn so ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Das bedeutet also, dass wir nicht nur darum wissen sollen, was Gottes Wille ist, sondern dass auch am Ende die Handlung zählt. Dass nicht nur zählt zu wissen, dass in dieser Situation dieses oder jenes richtig ist, sondern danach zu leben. In dem vierten Teil des Verses, das ist der abschließende Teil des Verses, wird nochmal näher erläutert, was genau Gottes Wille ist oder was darunter zu verstehen ist. Nämlich, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Im griechischen Urtext steht das Wort Agathon, das bedeutet das Gute, das Rechte, das Rechtschaffende, das Nützliche, das Vorteilhafte. Euer Reston ist das zweite Wort, das Wohlgefällige, das Angenehme, das Erfreuende und Teleion, das Vollkommene. Vollkommen bedeutet also seinem Wesen entsprechend voll ausgebildet und ohne Fehler, unübertrefflich. Diese drei Wörter, wenn Paulus drei Wörter benutzt, ist es immer, um etwas sehr, sehr deutlich zu machen. Drei ist ja die göttliche Zahl. Wenn Paulus also drei Wörter benutzt, ist es immer, um etwas, um einer Sache besonderem Gewicht zu geben. Und mit diesen drei Wörtern beschreibt er, was Gottes Wille ist, an welchem Maßstab wir was messen sollen. Und dieser Maßstab scheint manchmal ziemlich hoch. Ich würde sagen, dieser Vers sagt fast komplett aus, worum es beim Christsein geht, worum es bei Nachfolge Jesu geht. Nämlich ein verändertes Denken zu haben und herauszufinden, was Gottes Wille ist. Und ich würde diesem Vers gerne noch den Zusatz geben und danach zu handeln. Das heißt, es ist gut, wenn wir unsere Denkweise verändert haben, es ist gut, wenn wir jetzt wissen, was Gottes Wille ist, und es ist gut, wenn wir einen ersten Schritt gehen können. Zum Abschluss möchte ich noch ganz kurz auf Hindernisse eingehen, die uns davon abhalten, und Schritte, die uns helfen, in die richtige Richtung zu gehen. Ich habe mir überlegt in meinem Alltag, was hält mich davon ab? Es ist in erster Linie immer mein Egoismus, wenn ich nicht bereit bin, die guten Dinge Gottes Wille zu tun. Das kann zum einen sein, dass ich Angst habe vor Dingen, dass ich Angst habe vor Menschen, dass ich Angst habe vor Zukunft, dass ich Angst vor irgendwelchen Dingen habe. Oder es kann sein, dass ich zu bequem bin. Das betrifft wahrscheinlich heutzutage auch recht viel die junge Generation, dass manchmal einfach nur abgehangen wird und unsere Zeit, die ja eigentlich so kostbar ist, dass wir sie nicht auskosten, sondern dass wir zu bequem sind, dass wir zu wenig Liebe oder zu wenig Kraft oder zu wenig Elan haben, um die Dinge zu tun. Schritte, die uns dabei helfen können, ist in erster Linie Zeit mit Gott zu verbringen. Zeit mit Gott ist so wichtig, die persönliche stille Zeit. Denn wenn mich in meinem Alltag jeden Tag diese Gedanken umgeben, wie will ich da rauskommen? Ich kann mein Denken nur verändern lassen, wenn Gott eine Möglichkeit hat, zu mir, zu meinem Herzen zu reden und meine Gedanken, mein Denken in dem Moment umzustellen und mir eine neue Sinnrichtung zu geben. Dann habe ich die Möglichkeit, eine andere Perspektive einzunehmen. Es ist gut, wenn wir danach fragen, was Gottes Wille ist, in der Situation, in der wir gerade stecken. Gott, was ist dein Wille? Ich möchte mit dem praktischen Schritt schließen. Suche dir eine Situation aus, die dich gerade in deinem Leben sehr beschäftigt, und frage Gott, welches Denken und welches Verhalten in dieser Situation Gottes Wille für dich ist. Das ist der praktische Schritt am Abschluss. Ich möchte jetzt eine Minute Zeit geben, Stille geben, in der jeder für sich überlegen kann, was ist gerade die Situation, wo ich vielleicht in der kommenden Woche den nächsten Schritt gehen möchte oder wo ich ein verändertes Denken von Gott brauche. Und möchte nach dieser Minute gerne noch beten. Thank you. Ich möchte zuerst die Frage stellen, ob heute jemand da ist, der Jesus noch nicht kennt. Es ist so großartig, mit Jesus zusammen auf dem Lebensweg zu sein, ihn als persönlichen Herrn angenommen zu haben, ihn in sein Leben aufgenommen zu haben. Gibt es heute jemanden, der Jesus in sein Leben aufnehmen möchte? Der darf sich einmal kurz melden. Während alle anderen die Augen geschlossen halten. Dann möchte ich die zweite Frage stellen. Ob heute jemand da ist, der sich einen persönlichen Schritt vorgenommen hat in der kommenden Woche, wo er braucht, dass Gott sein Denken verändert. Der darf sich auch mal kurz melden. Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst. Ich danke dir, dass du uns kennst. Ich danke dir, dass du unsere Herzen siehst. Ich danke dir, dass du unsere Gedanken kennst. Ich danke dir, dass du weißt, was uns beschäftigt. Ich danke dir, dass du weißt, an welchen Punkten wir stehen. Und ich danke dir, dass es so, so gut tut, wenn wir deine Gedanken auf unser Leben haben, wenn wir eine neue Perspektive von dir bekommen. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen segnest, der sich heute gemeldet hat. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du jeden Einzelnen segnest, im Alltag diesen Schritt zu gehen, diesen Schritt, das Denken von dir verändern zu lassen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns darin segnest. Amen.